Das ist Reinhören und Weiterlesen, der Schülerinnen und Schüler-Podcast über Literatur, die fesselt. Ein Schulprojekt der Stadtbücherei Würzburg.
Wie würdet ihr reagieren, wenn euch eure Eltern plötzlich erzählen würden, dass euer Leben von nun an anders sein wird und ihr euch verwandeln werdet? Würdet ihr aufgeregt sein und euren Eltern gespannt zuhören? Oder in Panik geraten und gar wegrennen? Genau das passiert im Buch »Wie man 13 wird und überlebt« von Pete Johnson. Das Buch ist ein fiktiver Roman, ist im Jahr 2019 im Ars Edition Verlag erschienen, hat 190 Seiten und ist für die Altersgruppe 10 bis 13 Jahre. Pete Johnson wurde am 29. April 1965 in Winchester, England geboren. Er arbeitete als Filmkritiker und wurde später Lehrer für Englisch, Drama und Medienkunde. Als er eine passende Lektüre für seine Klasse suchte, aber nichts fand, entschied er sich selber Bücher zu schreiben. Mittlerweile ist Pete Johnson einer der beliebtesten Autoren Großbritanniens. In seinem Buch »Wie man 13 wird und überlebt« geht es um Marcus, einen ganz normalen, wenn auch sehr frechen Jungen, der immer das letzte Wort haben muss. Er lebt ein normales Leben und hat mit Joel einen guten Freund, mit dem er zusammen in die Schule geht. Doch an seinem 13. Geburtstag erklären ihm seine Eltern, dass er sich verwandeln wird. In einen Halbvampir, um genau zu sein. Schon seine Urgroßmutter war einer. So wie seine Eltern. Und bald anscheinend auch er. Aber er will sich eigentlich gar nicht in einen Halbvampir verwandeln. Und weil er sich dagegen wehrt, verzögert sich die Verwandlung und dauert viel länger als normalerweise. Seine Eltern machen sich deswegen Sorgen und rufen einen Doktor zu Hilfe. Und auch sein Cousin Karl, auch ein Halbvampir mit viel Erfahrung, soll helfen. Währenddessen gründet in der Schule ein Mädchen aus Markus' Klasse, Talula, einen Club, Monster in der Schule, kurz Mitz genannt, dem auch sein Freund Joel beitritt. Als Markus eines Nachts nach einem Geheimtreffen des Clubs auf dem Nachhauseweg ist, wird er von einem echten Vampir angegriffen und gebissen. Also insgesamt hat mir das Buch sehr gut gefallen und das, obwohl ich zuerst nicht gedacht habe, dass es dies tut, da ich nicht wirklich auf Gruselgeschichten stehe. Aber es konnte sich auch sehr flüssig lesen und auch der Humor hat mir gut gefallen. Und für die Altersgruppe ist das Buch auch empfehlenswert, da unter anderem auch in der Pubertät eine Art Verwandlung stattfindet. Und jetzt trage ich euch noch eine Stelle aus dem Buch vor. Und dafür habe ich mir eine Stelle ausgesucht, in der Markus gerade mitten in seinem ersten Verwandlungsschritt ist. Ihm wächst nämlich ein Vampirzahn. Der Doktor war gerade wieder hier und hat mich nochmal untersucht. Du machst sehr gute Fortschritte. Er lächelte mich strahlend an. Den restlichen Nachmittag würde es dir richtig mies gehen. Also versuche ein bisschen zu schlafen, wenn du kannst. Und Kopf hoch. Dies ist ein wundervoller Tag. Tatsächlich? Ja. Denn heute hat die Magie deiner Verwandlung begonnen. 18 Uhr. Sorry, bin zu schwach zum Schreiben. Morgen Eckzahn. Donnerstag, 4. Oktober. 7.45 Uhr. Der schlechte Geruch ist verschwunden. Dafür juckt jetzt mein Gesicht wie verrückt. Fühlt sich an, als hätte ich Windpocken, Masern oder schlimmen Sonnenbrand gleichzeitig. Bin sofort zum Spiegel gerannt. Mein Gesicht ist knallrot. Wenn es noch etwas röter wäre, könnte ich als Verkehrsampel anfangen. Meine Augen sind blutunterlaufen. Und an meine Oberlippe schmiegt sich ein glänzend weißer Eckzahn. Ich nehme nicht an, dass dir schon mal ein spitzer Eckzahn gewachsen ist, Block. Ich sag's dir, Das haut einen ganz schön um. Wenn ich eine dritte Hand bekommen hätte, wäre ich kaum schockierter. Der Zahn fühlt sich sehr solide und kräftig an. Ich muss ihn dauernd anfassen, um mich davon zu überzeugen, dass er tatsächlich da ist. Und das ist er. Er ist wirklich da. Ich bin überwältigt und entsetzt und irgendwie auch stolz. Alles auf einmal. Sehr, sehr seltsam. Auftritt meiner Eltern. Oh nein, sieh dir das an, ruft Mom. Was für ein wundervoller Eckzahn. Einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Ehrlich? Trotz allem fühle ich mich ein bisschen geschmeichelt. Du meinst also, es ist gute Qualität. Für einen ersten Eckzahn ist er ganz hervorragend, versichert Mom. Man tut, was man kann, sage ich. Ein cooler Typ wie ich kann schließlich nicht mit einem zweitklassigen Eckzahn durch die Gegend laufen. Dann fangen wir alle drei wie verrückt an zu kichern. Und ich denke, dass meine Eltern zum ersten Mal in meinem Leben richtig stolz auf mich sind. Sie strahlen förmlich vor Begeisterung. Dürfen wir ein Foto von dir machen? Fragt Dad. Für das Familienalbum im Keller. Ich wusste gar nicht, dass wir ein geheimes Fotoalbum haben, sage ich. Es gibt noch einiges, was du nicht weißt. Mom lacht vergnügt. Das war's mit der Buchvorstellung. Ich hoffe, diese Vorstellung hat euch einen guten Einblick in das Buch gegeben und vielleicht überlegt ihr euch auch, diesen Roman zu holen.
Ich erzähle euch heute etwas über das Buch Krabat. Der Hauptdarsteller dieses Buches ist der 14 Jahre alte Junge Krabat. Er ist ein Bettelsjunge, da beide seine Eltern gestorben sind. Er wird im Traum manchmal auf eine Mühle im Koselbruch gerufen. Der Koselbruch liegt in der Niederlausitz, das ist im Osten von Deutschland. Als er sich dann dazu erschließt, auf die Mühle zu gehen und dort ankommt, wird er schon erwartet. Auf der Mühle befinden sich 12 Müllersknappen und der Müller selbst. Krabat muss dort sehr viel arbeiten und das findet er halt nicht gut. Deswegen entschließt er sich dazu wegzulaufen. Aber egal wie weit er auch läuft, er kommt immer wieder bei der Mühle raus. Also sieht er ein, dass er auf der Mühle bleiben muss und arbeitet dort ein Jahr lang. Dann wird er zu einem Schüler ernannt und sieht, dass die Mühle in Wirklichkeit eine schwarze Schule ist, in der man die schwarze Kunst lernt. Krabat ist erstaunt von dem Zaubern. Aber er hat auch gleichzeitig Angst, weil so ein Zauberer kann ja alles mit dir machen. Krabat findet auch heraus, dass der Meister jedes Jahr einen der Müllersknappen opfern muss, weil er sonst selber stirbt. Und so passiert es dann auch seinem besten Freund Tonda. An einem Tag verliebt er sich auch in ein Mädchen, das die Kantorka genannt wird. Krabat hat davor Angst, weil man das eigentlich nicht darf. Und er hat halt Angst, dass der Meister ihn und das Mädchen auch umbringt. Was denkt ihr? Wird Krabat der Mühle und dem bösen Spiel des Meisters entkommen? Aber jetzt kommen wir noch zum Autor. Der Autor ist Ottfried Preußler. Er ist am 20. Oktober 1932 in Reichenberg, das liegt in der ehemaligen Tschechoslowakei, geboren. Gestorben ist er am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee. Er hat insgesamt 32 Kinderbücher geschrieben und die bekanntesten davon sind Der Räuber Hotzenplotz, Der kleine Wassermann, Krabat und Die kleine Hexe. Ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, weil es schön spannend ist und das Buch ist auch toll.
Ich stelle euch heute das Buch Die Zeitdetektive, Falsches Spiel und Olympia vor. Der Autor des Buches ist Fabian Lenk. Er ist am 4. August 1963 geboren. Er war schon immer ziemlich neugierig und auf der Suche nach Abenteuern, Rätseln und Verborgenem. Zunächst wollte er Archäologe werden. Nach dem Abi entschied er sich jedoch für Journalistik. Ein Fach, das seiner Ansicht nach Gemeinsamkeit mit Archäologie hat. Bis Ende 2011 war er als Reporter tätig. Parallel begann er mit dem Schreiben von Romanen. 1996 erschien der erste. In seiner Jugendbuchreihe Die Zeitdetektive kann der Autor seine archäologischen Interessen mit der Leidenschaft für das Schreiben verbinden. Seine vier Helden kennen das Geheimnis, wie man an Orte gelangen kann, die in Raum und Zeit weit entfernt sind. Sei es bei den Pharaonen oder zur Zeit des Kaisers Barbarossa. Immer erleben sie packende Abenteuer und kehren wohlbehalten und rechtzeitig zurück. Die Hauptfiguren sind in jedem Band dieselben. Die schlagfertige Kim, der kluge Julian und der sportliche Leon. Seit ihrem Besuch in Ägypten lebt auch die rätselhafte Katze Kaya bei ihnen und hilft ihnen nicht selten durch ihren Spürsinn aus der Klemme. Der Anfang ihrer abenteuerlichen Zeitreisen ist meistens gleich. Zuerst interessieren sie sich für ein geschichtliches Thema und dann informieren sie sich darüber in ihrer Bibliothek. Wenn sie das Wunschziel gefunden haben, gehen sie durch die Tür mit der passenden Jahreszahl und die Zeitmaschine Tempus bringt sie mitten in das Geschehen. Ich möchte den 10. Band der Serie Zeitdetektive mit dem Titel Falsche Spiele in Olympia vorstellen. Der Verlag des Buches ist Ravensburger Buchverlag. Das Buch hat 156 Seiten. In diesem Band wird erzählt, dass die vier Freunde nach ihren Bundesjugendspielen 2000 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen nach Olympia, wo demnächst die Olympischen Spiele stattfinden werden. Dort angekommen treffen sie auf eine Sportlerfamilie, die Top-Favoriten der Spiele. Milon von Kroton, ein Ringer, sein Vater Diotimos, ein Wagenlänger und dessen jüngerer Sohn, der Läufer Philanor. Dieser trainierte für die Spiele und wird vor den Augen der drei Detektive von Pfeilen aus dem Hinterhalt getroffen. Sie eilen ihm zu Hilfe. Ihren neuen Bekannten erzählen sie ihre oft benutzte Lüge, dass sie Waisenkinder seien und keinen Platz zum Schlafen haben. Der Rennpferdbesitzer Diotimos nimmt sie auf und will sie in seinen Ställen beschäftigen. In ihrer Freizeit suchen sie jedoch die Spur des Verbrechers. Ihr Hauptverdächtiger ist der schärfste Konkurrent von Milon, der Athlet Kleoitas. Auch die Wirtin Elipa gerät in Verdacht, als Philanor vergiftet wird. Behandelt wird er vom Arzt Telestas, der viel Geld beim Wetten auf die Sportler setzt. Dabei fällt den Freunden etwas Merkwürdiges auf. Werden sie es schaffen, die Täter vor Beginn der entscheidenden Wettkämpfe aufzuhalten? Diese Geschichte zeigt kaum gestalterische oder sprachliche Besonderheiten. Sie ist einfach, aber lebhaft erzählt. Der Verfasser will aber nicht nur unterhalten, sondern in spannender Form seine Leser für das Altertum interessieren und Kindern Ereignisse aus früheren Zeiten nahebringen. Zum Beispiel werden Beschreibungen von wichtigen Bauwerken und religiösen Bräuchen eingeschoben. Das Thema Betrug und Konkurrenzkampf hat Bezug zur Realität, denn schon damals sind den Olympischen Spielen Betrügereien nachweisbar. Fairness in Wettkämpfen ist heute noch ein Problem. Ich denke zum Beispiel an Doping. In Griechenland wurde nur der erste Sieger geehrt und mit Reichtum überhäuft. Heute gibt es zwar auch Silber- und Bronzemedaillen, aber die große Masse der Teilnehmer bekommt keine Anerkennung. Ich finde daher, dass das Buch lesenswert ist, weil es aktuelle Probleme zeigt, man auch historische Dinge lernt und weil es spannend geschrieben ist. Neben den aufregenden Erlebnissen gibt es auch lustige Stellen. Manche Zufälle in der Handlung kommen mir zwar etwas übertrieben und unwahrscheinlich vor, aber das erhöht vielleicht für manche Leser die Spannung. Da die Sprache einfach ist, würde ich das Buch für Kinder von 6 bis 12 Jahren empfehlen. Ich lese euch jetzt die Stelle im Buch vor, wo Philanor seinen Wettlauf hat. Philanor, Philanor, brüllten die Freunde aus Leibeskräften. Diotimos sprang auf und viele folgten seinem Beispiel. Jeder feuerte seinen Favoriten an und das Stadion verwandelte sich in einen brodelnden Hexenkessel. Und Philanor gab alles. Seine nackten Füße trommelten über den staubigen Boden. Er schob sich an dem Führenden heran und schloss kurz danach vor dem Ende der Laufbahn zu ihm auf. Jetzt erreichten sie die Wendemarke. Dicht, ganz dicht umkurvte Philanor den Holzstab und war Erster. Jetzt ging es dieselbe 200 Meter lange Strecke zurück. Die Linie, die gerade noch als Startpunkt gedient hatte, war nun die Ziellinie. Lauf, Philanor, lauf, schallte Milons gewaltiger Bass über die Wettkampfstätte. Jetzt hat er schon die Hälfte geschafft. Leon freute sich. Er wird siegen, ganz sicher. Doch Leon lag falsch, denn unvermittelt wurde Philanor langsamer. Er presste beide Hände auf seinen Bauch. Beim Zeus, was ist da los? Rief Diotimos voller Panik. Als Philanor auf der Höhe des Demeteralters war, wurde er vom ersten Läufer überholt. Es folgten weitere Sprinter. Philanor fiel immer weiter zurück. Oh je, was für eine Katastrophe, rief Kim traurig.
Das war Reinhören und Weiterlesen. Der Schülerinnen- und Schüler-Podcast über Literatur, die fesselt. Mehr Infos dazu unter stadtbücherei-würzburg.de. Und jetzt viel Spaß beim Selberlesen.